Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan-Podcast. Ihr habt sehr lange von uns nichts gehört, deswegen wollten wir uns mal kurz melden. Hi, wir sind noch am Leben. Und mit wir, da meine ich den guten Christian. Hi Christian, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Und die Maschine aus der Eifel ist auch wieder dabei. Moritz, grüß dich.
Grüß dich, guten Abend.
Sehr schön. Ja, freut mich riesig, dass wir es mal wieder geschafft haben, uns zusammenzusetzen und ein bisschen über die Detroit Lions zu quatschen. Denn was gibt es Schöneres, als über die Lions zu reden? Und ja, wir müssen so ein bisschen mal auf die letzte Saison schauen, was da passiert ist. Die Saison ist jetzt vorbei, so der erste Frust ist bei mir auf jeden Fall schon mal verflogen. Jetzt so langsam, ich genieße so ein bisschen diese Ruhe vor dem Sturm, die jetzt kommt, weil dann kommt ja irgendwann der Draft und dann kommen die Training-Camps und wir erwarten alle irgendwelche Restructures an irgendwelchen Verträgen und wie sieht das aus? Und vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Free-Agency-Verpflichtung. Da haben wir immer so ein bisschen Hoffnung, dass da der ganz große Schlag auch mal kommt und der kommt dann eigentlich nie. Aber ja, die letzte Saison. Christian, mal eine Frage an dich. Im Nachhinein betrachtet, die Saison, klar, die ist nicht so verlaufen, wie wir uns gewünscht hätten oder wie wir es erwartet haben. Was war für dich so vielleicht einer der größten Aha-Effekte oder im negativen Sinne auch, wo du sagst dann, boah, das hätte ich so nicht erwartet, dass wir so Schwierigkeiten hier und dort haben?
Ich hatte ja vor der Saison schon gesagt, dass ich die größeren Bedenken halt habe, was die O-Line angeht, mit neuen Spielern, mit Rutledge, Mahogany, mit einem neuen Center, mit einem angeschlagenen Left Tackle. Im ersten Spiel, ja, danach bis zur Bye Week sah das eigentlich alles recht gut aus. Und dann ist irgendwie so dieses ganze Gebilde so ein bisschen in sich zusammengefallen. Und ja, ich sag mal, ich habe von vornherein die Saison, natürlich Playoffs waren schon so die Hoffnung, das Ziel, aber doch irgendwie so ein bisschen auch als Übergangssaison gesehen. Wie gesagt, mit den Änderungen in der Front, mit Änderungen im Trainerstab und so weiter und so fort. Dass natürlich trotzdem am Ende die Enttäuschung groß war, aber vielleicht jetzt nicht ganz so unerwartet, wie vielleicht bei einigen anderen das der Fall war. Und es hat halt auch jetzt mit Offensive Coordinator, mit John Morton nicht wirklich gepasst, so wie es den Anschein hatte. Man hat jetzt im Nachhinein halt auch das eine oder andere noch gehört, unter anderem, dass wohl, wenn er und Goff irgendwie Meetings hatten, ab und an mal Dan Campbell da noch dazukommen musste. Da gab es wohl größere Differenzen und solche Geschichten. Also ja, hat nicht gepasst. Man hat sich nach einem Jahr friedlich getrennt. Das war abzusehen nach der Degradierung in der Mitte der Saison nach dem Vikings-Spiel. Und jetzt hat man natürlich Nägel mit Köpfen gemacht und gleich zwei quasi neue Offensive-Koordinatoren verpflichtet, aber da kommen wir später drauf. Das Fazit, es war eine Übergangssaison mit einem schlechten Ende, aber die Hoffnungen für die nächste Saison sind auf jeden Fall wieder da und groß.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Moritz, für dich die O-Line auch so das größte Fragezeichen vor der Saison, wo du dann während der Saison auch dann entsprechend überrascht warst, dass nicht so gelaufen ist?
Ich habe im August in einem der Preview-Podcasts ja noch gesagt gehabt, dass ich schon Vertrauen habe darin, was Fraley mit der O-Line machen wird. Dass ich auch positiv gestimmt bin, dass das in der Gesamtkombination durchaus funktionieren könnte. Muss aber ganz klar sagen, dass mich so im Nachhinein die D-Line wesentlich mehr enttäuscht hat als die O-Line, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil die O-Line war ja, ich meine, ne, wer erwartet hat, dass wir da eine O-Line zurückkriegen, so wie in 24, ne, da ne, muss man den Zahn ziehen, das war halt eben nicht so, da können wir uns auch darauf einigen, dass wir uns alle darauf eingestellt haben, dass es eine Veränderung geben wird. Ich habe nur ehrlich gestanden mit all den Parts, die wir jetzt dazu bekommen haben, die sich dann noch bewegt haben, dass es Aiden zurückkommt von seiner Verletzung, dass unsere D-Line wesentlich besser ist. Und ich weiß nicht, irgendwie will ich sagen, es war nicht existent, aber es hat zumindest die Erwartungen, die man hatte, meiner Meinung nach, von meiner Betrachtung aus, extrem unterboten. Wobei extrem ist vielleicht ein bisschen sehr hart, aber sie haben es auf jeden Fall unterboten. Weil, irgendwie hat da irgendwas gefehlt.
Ja, also ich muss euch beiden recht geben. Christian, auch bei dir, die O-Line. Ich war ja auch vor der Saison, ich habe auch gesagt, ich habe bei der D-Line weniger Bedenken als bei der O-Line. Aber ich war mir bei der O-Line, habe ich mir immer so gedacht, ja, zumindest das Running Game, das werden wir hinkriegen. Das sind Mahogany und Redledge, das sind zwei Mauler, die werden das da können. Die haben im College immer gezeigt, dass sie in Second Level auch gut kommen. Die sind athletisch und mit Gips, da habe ich immer gedacht, ne, haben wir natürlich irgendwo auch ein gutes Running Game. Und es ging am Anfang auch mit dem Running Game zu Beginn der Saison ja ganz gut los. Man hat gegen die zum Beispiel ganz starke Browns irgendwo, hatte Gibson Average von 6,1, man ist insgesamt über 100 Yards gerusht, gegen die Ravens über 200 Yards, da hatte Monty bei 12 Carries ein Average von 12,6 Yards per Carry, also das ist schon absolut Wahnsinn, und gegen Tampa Bay hatte Jameer Gibbs 136 Yards mit 8 im Average, also super Stats, ne, und absolut geklappt. Zum Ende der Saison gegen die Rams sind wir für 70 Yards 2,9. Gegen die Vikings hatten wir dann 68 Yards mit 2,4 Average. Und gegen die Steelers war halt einfach dann 15 Yards bei 12 Carries insgesamt, die wir hatten. Also das Running Game ist so abgeflacht, weil auch die O-Line einfach keine Holes kreieren konnte. Und da glaube ich, was ich auf jeden Fall unterschätzt habe, ist der Abgang von Frank Ragnow. Weil ich glaube, es steht und fällt da alles mit dem Center, der es entsprechend vorher sieht und das Ganze koordiniert. Und das hat einfach nicht gepasst bei uns. Und die Runs durch die Mitte waren nicht sonderlich gut. Also da war ich extrem enttäuscht, weil ich gedacht habe, ey, selbst wenn das Passing-Game nicht funktioniert, Running-Game sollte bei uns doch eigentlich immer funktionieren. Und es hat es nicht. Gerade zum Ende der Saison. Und bei dir, Moritz, Defense, gebe ich dir absolut recht, habe ich mir viel, viel mehr erwartet. Hutch hatte eine gute Saison mit sehr viel Pressures, aber da ist die Time to Sack bei uns ist einfach viel zu hoch. Wir machen eine Pressure, aber ist die Pressure dann auch wirksam oder nicht? Oder steht er nur nah an dem Quarterback, wenn der schmeißt und der completed einen Pass? Das war so für mich so ein bisschen das Thema. Und ja, inner Defensive Line, ich finde, Rush Defense waren wir ganz gut. Aber später dann auch nicht mehr so. Also ich glaube, irgendwie die später ersten, ist es insgesamt runter.
Ersten sechs Wochen, meine ich, hatten wir eine gute Run-Defense. Ich meine, wir hatten doch sogar. In welchem Spiel war das? Es war gegen irgendeine mit einer starken Run-Attack. Das war, glaube ich, Buccaneers noch gewesen. Das war wo auch schon. Bucky Irving noch draußen gewesen ist, aber die auch so über den Run noch gekommen sind. Ich meine, mich an die Folge erinnern zu können, wo man gesagt hat, ey, wir sind die Nummer 1 Run-Defense, und das hat sich, glaube ich, so um die Woche 6 hat sich das halt auch verabschiedet, und da sind wir dann irgendwo in die Mitte reingerutscht. Nicht zuletzt auch wegen Verletzungen, ne? Und weil wir ja auch nach unserer Bye-Week angefangen haben, dieses stetige, wir machen eine Sache gut, aber dafür machen wir die andere nicht gut. Und im nächsten Spiel ist es genau umgedreht, diese komische Serie angefangen haben.
Ja, glaubt ihr auch, dass so, also das ist so für mich das auch so ein bisschen die Geschichte der Saison. Man hat immer mal, das eine hat mal performt und man hat die andere Seite performt, aber man hat es nie so geschafft, dass beides gut ist zum Ende hin. Und das dann einfach auch so ein bisschen auch im Team so langsam, aber sicher so ein bisschen der Glaube daran verloren gegangen ist, dass man das noch schaffen kann.
Im Team ja, selber?
Ja, so ein bisschen, oder dass einfach Frust aufkommt, ne? Dass du sagst, ach scheiße, komm mal, ich weiß, du bist eigentlich besser, aber es funktioniert halt nicht.
Ja gut, ich meine, das sind so ein Spitzensportler, ne? Wenn die wissen, sie können nicht auf dem Leistungsniveau arbeiten, auf dem sie mal waren, ne? Und die 15-Siege-Saison ist da eine sehr hohe Latte, die man erreichen wieder möchte. Da wird in der Team, ich wird da schon, ich sag mal, ein gewisser Frust aufgekommen sein. Das ist, ich weiß nicht, wie weit der Frust aber real greifbar gewesen ist, weil ein Beispiel, wo anscheinend ein bisschen mehr medial draus gemacht worden ist und mehr von Außeneinschätzungen draus gemacht worden ist, als es letzten Endes ist ja bei David Montgomery zum Beispiel. Ja. Wo es dann irgendwo ab Mitte der Saison hieß, ja, David will gar nicht mehr für uns spielen. Oh, da hat jemand gerade seine Bude abgerissen.
Da ist bei mir was hingefallen. Alles gut.
Es ist das Atemgerät abgefallen, ja. Wobei ich denke, genau mit David Montgomery, ne, dass man den, dass das er nicht mehr für uns spielen will, dass er getradet werden soll, dass er nicht mehr zufrieden ist, bla 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 bla. Ne? Ich glaube, es gibt gewisse Unzufriedenheiten, aber jetzt zumindest den aktuellen Lions, das wären nicht die Lions, die wir jetzt die letzten 4, 5 Jahre kennengelernt haben, wenn sie nicht zumindest versuchen würden, mit diesem Frust umzugehen. Mhm. Es ist nicht so wie, nehmen wir mal andere Teams wie bei den Philadelphia Eagles, wo sich sowas in der Lockerroom Gewalt gegeneinander, nee, so mehr oder minder auflöst. Oder hier ne, dieser Feelgood Rabbit, den sie sich da damals bestellt haben, dass sie dann irgendwann direkt abgeschafft wird und sowas. Mhm. Ja, der da klar daran Starch, damit er hinten dran hängt. Ich glaube, das gibt es bei uns nicht. Frustrationen gibt es. Ich glaube aber nicht, dass das Team in irgendeiner Form und Weise den Drive verloren hat. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, und das punktuell würde ich dir da recht geben, ist, dass man den Glauben daran verloren hat, dass Sean Morton ein funktionierender Offense-Coordinator ist und dass das gesamte System, um Morton überhaupt zu funktionieren, ob das überhaupt funktionieren kriegt.
Mhm. Ja, ich glaube auch, also die fehlende Einsatz- oder Leistungsbereitschaft kann man dem Team einfach nicht vorwerfen. Das ist definitiv immer gegeben gewesen. Aber ich glaube, man hat schon so in den ein oder anderen Momenten den Frust gemerkt bei den Spielern. So. Und wenn es dann nicht mehr einfach so von der, wie es mit so einer Leichtigkeit, wie es in der Saison vorher geht, dann musst du dich halt umstellen. Und das war dann nicht unbedingt so einfach für uns, glaube ich. Und da hat uns irgendwo dieser Push, dieser Kick gefehlt. Trotzdem, ne? Wir haben ja immer noch eine Winning-Season und alles gut. Wenn Sie jetzt so einen Spieler rausholen könntest, Christian, gehen wir mal auf die so einen, wo du sagst, okay, aber der hat mich wirklich sehr, sehr positiv diese Saison überrascht. Und einen, wo du sagst, ja, von dem hätte ich mir irgendwie mehr erwartet oder hatte ich irgendwie in anderer Hinsicht enttäuscht. Kannst du da so an gewissen Spielern was festmachen?
Naja gut, man hat es ja jetzt gerade, was zum Beispiel vorhin Moritz auch sagte mit der D-Line, auch wieder sehr auf Davenport zum Beispiel versteift. Und in irgendeinem Podcast jetzt die Tage hatte ich es auch nochmal gehört. Ich glaube, bei Pride of Detroit, weil die so die Positionsgruppen auch gerankt haben, die haben halt auch gemeint, ich glaube, diese ganzen Verletzungen und die ganze Verletzungshistorie von ihm, der war halt am Ende nur noch ein Schatten seiner selbst. Trotzdem, wenn du dann teilweise gesehen hast, wie viel Snaps er im Vergleich zu Muhammad bekommen hat, der halt einfach, ja, sicherlich auf der Position immer eine Rotation drin war. Teilweise haben wir auch mit 3 Defensive Ends gespielt und nur mit Hutch mit 3 Defensive Tackles meine ich und mit einem Edge-Spieler. Aber sich dann nochmal ein Jahr auf Davenport auch wenn er günstig war, zu verlassen als zweiter Edge-Rusher, war halt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Von daher würde ich schon sagen, dass es einer der Spieler war, die sicherlich sehr enttäuschend waren. Was mich halt auch enttäuscht hat, und ich denke, da lässt sich halt auch so ein bisschen jetzt, wir hatten vor der letzten Saison, hatte ich so das Gefühl, naja, eigentlich hat die Mannschaft derzeit überhaupt keine wirkliche Schwachstelle. Wir haben gerade in der Defense gute Defensive Tackles, wir haben mit hat einen der Top 5 Edge Rusher. Gut, die andere Seite ist sicherlich ein bisschen problematisch, aber in der Mitte hast du halt jetzt gedraftet in der ersten Runde, Tyreek Williams, du hast DJ Reader, Ali McNeil kommt irgendwann zurück. Man hat eigentlich auch ganz gute Free Agents geholt auf günstigen Verträgen, die dann teilweise besser performt haben als die eigentlichen Starter. Hier so Roy Lopez und Co. Und dann hast du auf Cornerback, auch wenn du dir die Starter anguckst, DJ Reed war vor der Saison ein 1:1 Ersatz, was Carlton Davis anging. Mhm. Taron Arnold, First Round Pick. Wir haben Ennis Rakestraw, Second Round Pick 2024. Gut, der hat sich irgendwann verletzt, schon im Trainingslager, leider für die Saison raus. Amik Robertson, der letzte Saison schon super performte, der dieses Jahr in meinen Augen einer der besten Spieler war. Wenn ich jetzt mal auf die guten und weniger guten gehen würde, wäre das in der Defense eigentlich der Spieler, wo ich sage, der ist am universellsten einsetzbar. Der kann Nickel spielen, der kann Outside verteidigen. Also der mich überrascht hat. Und wir hatten ein Safety-Tandem, was jeder, naja, als das Top, wenn nicht halt eins der Top 2 Safety-Duos gerankt hat. Und wenn ich jetzt gucke, wo sich bei uns jetzt Lücken überall aufgetan haben, was wir eigentlich jetzt irgendwie holen könnten, dann haben wir halt echt schon einen ordentlichen Verlust die Saison erlebt. Und weil vorhin auch dieser Abfall hinten raus von der Run-Defense da war, und die war gegen die Rams da, die war gegen die Steelers da, die war gegen die Vikings teilweise auch, aber teilweise halt auch gegen Teams wie die Steelers, die vorher da nicht wirklich viel auf den Appel gebracht haben. Mhm. Der Ausfall von Brian Branch war mit einer der Schlüsselfaktoren, warum die Run-Defense nicht mehr funktioniert hat. Und sicherlich ist auch ein DJ Reader die Saison über schlechter oder schwächer geworden. Aber Brian Branch, der halt einfach ganz viele Löcher da vorne gestopft hat und halt, ja, im Endeffekt doch immer sehr weit vorgezogen spielt. Also, lass mal quasi Linebacker-Position sein. Das ist uns halt so massiv auf die Füße gefallen und war sicherlich dann auch mit einer der Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Also, das wären mal für die Defense die Spieler, die ich halt jetzt als positiv und negativ rausheben würde.
Moritz, hast du paar mehr positive Sachen für uns? Christian war sehr, sehr kritisch gerade. Aber klar, nach so einer Saison ist das natürlich so, wenn werden wir irgendwie...
Du musst das Kind beim Namen nennen, das ist einfach so. Irgendwo Dinge glorifizieren und schönreden, wenn sie nicht da waren. Klar, 14,5-6, 11-6, wir hatten, was die Produktivität, die reinen Zahlen anging, echt ein gutes Duo. Aber was du vorhin auch gesagt hast, diese Time to Pressure, bis wir am Quarterback waren, 2,5 Sekunden und mehr, da ist der Ball weg.
Ja, genau.
Und wenn dann hinten noch eine Secondary hast, die halt das auch nicht mehr packt, hier viel Man-Cover zu spielen, und Kirby Joseph dann auch halt nach dem Spiel gegen die Chiefs draußen war, der da hinten natürlich auch extrem viel Ballhawk-Skills hat, dann, ja, war es halt wie letztes Jahr auch. Das sind halt immer zwei, die ersten 7 und die hinteren 4 bzw. 5 und 6 unterstützen sich halt gegenseitig. Wenn du auf der einen Seite Löcher hast, dann ist für die anderen umso schwerer, die zu stopfen.
Das ist definitiv so. Das ist definitiv so. Moritz, komm, hol uns mal ein bisschen ab. Mach uns mal ein bisschen Hoffnung.
Jack Campbell.
Ja, ja. Genau. 176 Tackles. Maschine.
Ja. All Pro.
Also Jackie, auch wenn seine Arbeit nicht immer merkbar gewesen ist, ich meine, das ist ja bei der Defense, man merkt in der Regel nur dann, was, wenn es schlecht läuft, ne? Aber Jack da die ganze Saison. Ich glaube, der hat zwar auch so ein bisschen so seine Up and Downs gehabt, aber ganz ehrlich, es gibt kaum irgendwelche Spiele, wo ich nicht sagen würde, er hatte nicht mal mindestens ein wirklich gutes Impact-Play. In der Regel ne, ein guter Tackle, nicht immer ein Tackle for Loss, aber einfach ein gut gesetzter Tackle, ne, der eben entsprechend Wide Receiver und Running Backs da aus dem Leben rausgehaucht hat. War so für mich der Lichtfaktor in der Defense, die mich sonst, ähnlich wie es der Christian schon gesagt hat, an vielen anderen Punkten so ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber Jackie hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Bin ich auch froh drüber, dass er sich so gut am Entwickeln ist, dass er da schon so gut am Reinkommen ist.
Nee, bin ich absolut bei dir. Ist für mich auch der, wenn man so einen Spieler der Saison küren müsste bei den Lions von dem ganzen Team, dann wäre es für mich auch Jack Campbell. Ich meine, klar, wir haben mit Amon Ra St. Brown und Jameson Williams zwei Spieler, die über 1.000 Yards wieder gefangen haben. Und Jared Goff hat über 4.500 Yards mal wieder geschmissen. Grüße gehen raus an die Bears, wir haben es wieder mal geschafft. und das ist natürlich überhaupt alles andere als schlecht, das ist gut, aber das sind halt auch diese absoluten Leistungsträger, von denen du das auch so ein bisschen erwartest. Trotz allen Schwierigkeiten ist das eine gute Leistung. Lobend erwähnen will ich an dieser Stelle auch nochmal die Legion of Whom. Das war ein absolut klasse Spiel von den Jungs, die da reingeschmissen wurden, die sich alle beweisen mussten. Und die haben so einer Energie gespielt und du hast richtig gemerkt, dass das Stadion hat mitgemacht und die Jungs waren on fire und haben mal wirklich alles gegeben, was sie konnten. Von daher muss ich sagen, auch an der Stelle gab's solche Lichtblicke. Und vergessen wir nicht, Isaac Tesla Anfang der Saison nur one-handed catches und die überragend. Und da ist es leider halt auch noch hinten ein bisschen abgeflacht. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich weiß nicht,
er hatte 16 Receptions und 6 Touchdowns.
Ja, also der Mann war wirklich stark und auch halt krasse Receptions so, ne, richtige Skill Receptions. Wo ich sage, ah geil, und dann ist es aber, glaube ich, mit der ganzen Saison, die dann nicht so gut gelaufen ist, ist weiter ein bisschen runtergegangen. Bei Isaac Tesla bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits hat er gezeigt, was er kann. Und auf der anderen Seite, ja, war es halt schade, dass es nicht ein bisschen mehr eingebunden wurde. Da kann er jetzt nicht unbedingt dafür, aber vielleicht mit dem neuen OC, da können wir ja.
Oder ja, die Problematik ist halt immer, das bleibt halt, wie du sagst, wenn du 2000 Yard Receiver hast, es bleibt für den Rest halt nicht viel über. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch einen Sam Laporta als einen der besten Titans, der natürlich dann auch irgendwann raus war. Der war halt auch sein Teil der Yards und Catches und Receptions bekommt. Auch Khalif Raymond, der für mich immer noch einer der sehr guten Wide Receiver ist und nicht nur irgendwie in den Special Teams, sondern wenn er auf den Platz kam, auch in den letzten Spielen, der ist 31, der ist noch pfeilschnell, hat ziemlich sichere Hände. Es bleibt halt nicht so viel über, aber gibt ja auch recht, es ist natürlich auch, wie bindet man die Spieler dann in so ein Gesamtkonzept ein, und das war halt sehr eindimensional anfänglich, also da wurde ja selbst Jamo nicht eingebunden.
Ja, das stimmt, ja. Also, ja, und Gibbs hat man auch ein bisschen mehr nochmal ins Passing Game ja mit eingebracht.
Das auch noch, ja.
Was da absolut richtig war. Ich meine, wir haben da extreme viele Waffen. Genau, umso mehr schade ist es im Endeffekt, dass wir diese nicht nutzen konnten und dass es mit dem, mit John Morton als OC nicht geklappt hat. Weil ja, wenn du das jetzt kommst, quasi nochmal so, während wir sprechen, hoch, du guckst dir an, was hast du alles, und dann denkst du, boah, O-Line, auch klar ein Thema, aber da muss man dann meines Erachtens nach ein bisschen das auch anders aufziehen, und ich glaube, das war dann vielleicht auch nicht der Fall gewesen, und deswegen hat Dan Campbell das Ganze selbst in die Hand genommen.
Aber das lässt einen ja auch wieder positiv ins nächste Jahr schauen, dass halt ein Großteil der Skilled Player, der Playmaker, halt A, sehr jung ist, dieses Jahr trotz alledem eine sehr gute Leistung gebracht hat. Und die sind ja nicht weg. Die können alle ihren Teil, also J-Mo hat jetzt auch in der zweiten Saison hintereinander gezeigt, dass er ein 1000-Yard-Receiver ist. Der öffnet halt einfach auch die Räume für die anderen. Über Amon-Ra muss man kein Wort verlieren. Der geht raus aus dem einen Spiel mit irgendwie Knöchel und was man da schon für Befürchtungen hatte. Und zersägt im nächsten Spiel wieder den Gegner ganz knallhart. Also das war schon, das sind schon eindrucksvolle Sachen alles. Und wie gesagt, ich glaube, wenn da ein vernünftiges Konzept wieder drumherum gepackt wird, ich glaube, dass wir teilweise auch einfach gerade für die O-Line zu komplexe Sachen gespielt haben, die halt ein Rookie, der irgendwann in Mitte der Saison halt auch gegen seine Rookie-Wall läuft und dann geht halt nicht mehr viel. Ich meine, guckt er jetzt im Super Bowl an, Will Campbell. Der ist so gnadenlos untergegangen. Das ist einfach so. Im ersten Jahr wird danach in der Regel alles besser, langsamer und und du bringst einen Mahagoni wieder rein und hörst dann hinterher von den Beatwritern, dass er im Lockerroom nach seiner Verletzung, wo er dann gespielt hat, nur durch die Gegend gehumpelt ist. Da musst du halt auch fragen, macht das Sinn?
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Verletzungspech war natürlich wieder mal da nach der vorherigen Saison, wo man gedacht hat, ja, das zwei Saisons hintereinander mit diesem Pech hat man eher selten. Jetzt hatten wir doch so extrem viel Pech auch nochmal diese Saison. Was ist Brian Branch? Du hast gesagt, Brian Branch ist unglaublich wichtig. Aber was mich so ein bisschen tatsächlich überrascht hat oder ein bisschen schockiert hat, war die Undiszipliniertheit von Brian Branch, weil ich halte ihn eigentlich auch so neben dem Platz und von dem allem, was man, wenn man ihn mal im Internet sieht, von so einem sehr, sehr vernünftigen Menschen, ne? Und sehr, sehr ruhig teilweise. Und auf dem Platz dreht er manchmal durch. Moritz, es ist einfach so ein Spieler, bei dem es so ist. Gibt solche Spieler, sobald der Fuß auf das grüne Gewächs da tritt, dann schaltet das Gehirn in einen anderen Modus? Oder meinst du, der kann das für die Saison, nächste Saison ein bisschen in den Griff kriegen?
Also, ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin ja eigentlich eher ein ruhigerer Typ, aber ihr wart jetzt mit mir schon im Stadion. Wir waren zusammen mit Stuttgart.
Das stimmt allerdings.
Wenn die Leute dabei sind, dann, ich meine, ne, ist ganz offensichtlich, wenn die Leute da gut dabei sind, dann gehen sie halt eben steil. Ja, Brian Branch hatten wir in den ersten 6 Folgen ja auch immer wieder zum Thema gehabt. Im Großen und Ganzen, da irgendwas war da im Busch, irgendwas ist da im Busch gewesen. Das Ding ist, ich vermute, bei ihm ist es so eine Kombination aus Frustration gewesen, weil man hat halt am Anfang der Saison durchaus gemerkt, dass die Limitierung seiner Körpergröße ihn angreifbar macht für größere Receiver oder halt eben Tight Ends. Ne? Wir hatten, ich glaube, das war bei den Bengals, hatten Christian und ich uns, glaube ich, darüber unterhalten gehabt in der Review von dem Spiel, dass Branch dadurch angreifbar ist, dass größere einfach durch ihn durchrennen, weil da hat er halt körpergrößenmäßig und massenmäßig ein bisschen Probleme, sich dann gegen loszusetzen. Ich glaube, das ist ein Teil der Frustration gewesen. Und das nächste ist, ich meine, wir haben es ja gesehen, er hat ein paar Sheepshots abbekommen, wo keiner was gegen gepfiffen hat und irgendwann ist halt auch mal zu viel. Das ist halt scheiße, ne? Man sollte da auch immer versuchen, der bessere Mann auf dem Feld zu sein. Aber ja, es gelingt halt nicht jedem. Ich weiß nicht, ich bin Branch gar nicht mal so sehr nachtragend. Jetzt auch im gesamten Blick auf die Saison hin und auch auf seine Verletzung hin. Ich glaube, er wird sich schon fangen. So eine Achilles- oder so eine schwere Verletzung, wie er sie ja hat, ist ja auch letzten Endes im Englischen sagt man, das humbelt einen so ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade die deutsche Übersetzung dafür nicht. Ich glaube, das wird ihn nochmal so
erdet jemanden,
so ein bisschen erden, ganz genau. Ich glaube schon, dass er da wieder zurückkommt. Die Hoffnung ist natürlich, dass er so gut zurückkommt, wie er vorher war. Müssen wir uns aber auch keine dürfen uns auch nicht so sehr darauf verstärken, dass er so zurückkommt, wie er war. Zum einen, Verletzung war ziemlich spät in der Saison. Das nächste ist, er muss dann, nachdem er die Verletzung durchgesetzt hat, auch erstmal nochmal Muskeln aufbauen und ins Training reinkommen. Dem fehlt ja die komplette Offseason, die ganze Preseason und auch noch jede Menge Spiele dann dazwischen. Müssen wir mal gucken. Yes, ich denke mal, der wird eher wie Alim zurückkommen. Eher langsam und vorsichtig und dann Stück für Stück. Er macht mir sein Kollege da mehr Sorgen.
Ja, gut, das ist bei beiden, glaube ich, das Problem. Also Branch wird ja frühestens irgendwie nach der Hälfte oder erst irgendwie im letzten Drittel, wenn überhaupt, zurückkommen.
Richtig.
Und wie du gerade richtig gesagt hast, Alan McNeil hat ein gutes Spiel gemacht. Das war das erste nach seiner Verletzung und dann ja, du hast ja keine Vorbereitung. Das war auch bei Reed dann, nachdem er von seiner Hamstring-Verletzung zurückkam. Der war auch anfänglich echt gut und hinterher ja nicht überzeugend. Aber klar, das ist halt einfach, du wirst wieder fit, aber dir fehlen halt einfach, dir fehlt halt diese Spielpraxis, die dann einfach erstmal nicht da ist. Und es wird halt auch spannend bezüglich Vertragssituation bei ihm. Er kommt jetzt ins vierte Jahr. Was macht man mit einem Spieler, der schwer verletzt ist, der sicherlich eine tragende Säule ist, wenn er fit ist? Aber du weißt ja nicht, wie der am Ende des Tages zurückkommt. Dasselbe ist halt auch Laporta. Muss man auch erstmal sehen, wie der von seiner Rückengeschichte am Ende zurückkommt. Das sind beides Spieler, wo eine Vertragsverlängerung ansteht, die hier sicherlich ohne nachzudenken ihren neuen Vertrag bekommen hätten, zu recht guten Konditionen, wenn sie beide gesund und fit wären. Aber jetzt hast du zwei Spieler, die angeschlagen sind und auch das wird eine spannende oder zwei spannende Personalien werden. Plus, ich meine, aus der Draftklasse hast du halt noch Campbell und Gibbs, die dann irgendwann auch mal neuen Vertrag wollen.
Ja, definitiv. Aber Moritz hat eben was angesprochen, was ich auch glaube, eine ganz große Schwäche von uns diese Saison war, ist, wir hatten gegnerische Tight Ends generell nie im Griff.
Ja.
Also die ganze, ob das jetzt gegen die Rams da war es, Kobe Parkinson, bei den Steelers war es dann, Washington, bei den Bucks, Kate Otten, ganz schlimm, hatten wir nie in den Griff bekommen. Und immer wenn dann ein Third Down kommen, also der Gegner einen Third Down gebraucht hat, da habe ich schon geguckt, wo steht der Tight End. Und wenn dann ein bisschen Zeit war, bumm, zack, First Down. Also das war ein richtiges Problem, obwohl wir dann eigentlich, was soll ich sagen, okay, Anzalone ist einer der besseren Coverage-Linebacker, genauso wie Derek Barnes. Oder wir hatten halt Branch da stehen, aber wir haben es nicht hinbekommen.
Ja, zu Barnes. Barnes hat auch keine gute Saison gespielt in meinen Augen. Also ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel es war, aber war eine sehr ähnliche Situation, wie du jetzt sagst. Er ist natürlich häufig oder öfter mal als Pass-Rusher eingesetzt worden, was er im College gespielt hat. Ob er das halt auf NFL-Niveau hinbekommt, auch er kam von einer schwierigen Verletzung zurück. Und dann war er, soll ich jetzt zum Quarterback rennen oder decke ich hinten den Receiver? Und bis er überlegt hatte, ist der Ball über ihn drüber geflogen. Also da hat mir auch so ein bisschen Entscheidungsfreude gefehlt und sei es mit Anzalone oder auch Campbell, die sind beides sehr gute Coverage-Linebacker, aber vielleicht lag es halt einfach auch an dem System, was wir gespielt haben. Wir haben halt auch in der Defense häufig Base gespielt. Also sprich vier in der Defensive Line, drei Linebacker und dann hinten halt vier Cornerbacks oder DBs, zwei Cornerbacks, zwei Safeties. Das wirft dann halt auch wieder Lücken auf und komplett richtig, wie du gesagt hast, diese ja, 12 oder 13 Personal-Gruppen gegen uns, da haben wir relativ schlecht ausgesehen. Wir haben es selber probiert zu spielen, aber dann halt mit dem falschen Personal, als unsere beiden Titans draußen waren. Ja, das hat uns halt echt angreifbar gemacht.
Moritz, Defense, Calvin Shepard, sehr stark natürlich die Aaron Glenn-Handschrift, die wir da gesehen haben. Aber haben muss, findest du? Also ich finde auch recht viel Mann. Klar, diese Aggressivität, teilweise zu aggressiv. Gerade auch fand ich teilweise, jetzt nicht ganz so oft, aber es ist schon einige Mal passiert, dass wir auch an der Edge überlaufen wurden. Und die Pressure, also ich habe, die Pressure hat dort bei Glenn meines Erachtens nach auch immer sehr, sehr lange gebraucht. Oder siehst du es anders? Wenn du es anders siehst, gerne, also, aber...
Ich habe den Eindruck, dass wir von der Defense, ich glaube, das Kernprodukt war Glenn nahe, ne? War eine Übernahme von Glenn, aber mit ein paar Eigenarten, die da mit reingerutscht sind, die systemisch nicht funktioniert haben bei uns. Ich habe das die ganze Saison über bemängelt und das war immer bei Spielern, die keine Rookies sind, die nicht neu im Team sind, die das Scheme mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre hätten kennen müssen, beobachten konnte. Das war halt auch teilweise, dass die Kommunikation in dem Team nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich habe das in 7 oder 8 Folgen erwähnt. French und Campbell kollidieren irgendwie so ein bisschen an der Außenlinie und dadurch wird bei French in Campbell reinrennt, kriegt Campbell den Tackle am Running Back oder am Tight End nicht und zack ist auf einmal 10, 15 Yards Gewinn für die Gegnerseite gewesen. Ne? Mhm. Das ist ein paar Mal so vorgekommen. Ich habe irgendwann aufgehört, danach zu suchen, weil es mir dann ehrlich gesagt auf den Sack gegangen ist. Und ich glaube, das ist ein inhärentes Problem von einem neuen Coach, der versucht, zu viel, zu sehr auf einmal zu erreichen. Anstatt erstmal back to the basics zu gehen. Ne, zu sagen, ey, ich habe jetzt von Glenn die... Das Template bekommen, ne? So und so sollte man das machen. Jetzt habe ich natürlich aber Situation X, Y, Z. Ich habe Tendenzen, diese, ne? Und anstatt das zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie mal an den Rand von meinen Möglichkeiten, zu sagen, ich gucke jetzt mal eher, was der Kern ist, ne? Habe ich halt immer den Eindruck gehabt, man hat irgendwelche, er hat irgendwie versucht, so Sonderlösungen zu finden. Und ich glaube, das war viel zu überdachte Lösungen zu finden. Weil letzten Endes ist Football ein sehr, sehr simples Spiel. Ne? Wenn es wirklich auf die Basics runterbrichst. Ne? Du musst deine Tackings setzen, du musst deine Lanes halten, du musst das machen. Was deine Verantwortung und an die musst du dich halten. Und ich habe den Eindruck, das war in Teilen viel zu weit gedacht, wodurch eben diese Kommunikationszusammenbrüche gekommen sind. Das hatte Aaron Glenn ja in den ersten 2 Jahren bei uns auch mehrfach gehabt. Das lag aber auch teilweise an Spielern, die einfach nicht gut waren und halt eben auch an Rookies. Und jetzt in 25 zeigt sich das halt wieder. Und ich glaube, das ist ein Problem vom Zerdenken der Situation, anstatt sich auf die Basics zu konzentrieren.
Mhm. Tyreek Williams, unser First-Round-Pick von letztem Jahr, war jetzt auch nicht, sag ich mal, so der Halt da in der Mitte. Klar, es ist jetzt nicht die Position, wo du da die riesen Stats raushaust, aber wenn ich das mal so sehe, hat teilweise ein Tyler Lacey dann ja noch tatsächlich besser performt als er. Da muss auch was kommen, oder? Im nächsten Jahr. Also da wollen wir schon oder müssen wir ein bisschen was sehen. Ich meine, es ist nicht so einfach, aber zumindest konnte er neben DJ Reader starten. Ich denke, ja.
Ich glaube, Tyreek wird viel davon zehren, dass Van Aleem wieder mit da ist. Mhm. Muss aber ganz ehrlich sagen, die Entwicklung von Talik, die war für, zumindest für mich, eher zweitrangig gewesen. Zum einen, er ist halt, was war das, Pick 28 gewesen, sprich, er war am hinteren Ende der First Round, ja, das ist das eine. Und das nächste ist, der hat in der D-Line hatte er viel, wo er hat dran lernen können, und D-Line spielen ist halt auch nicht so furchtbar einfach. Ich meine, Alim hat ja auch mal noch ein Jahr gebraucht, um überhaupt reinzukommen, ja. Ich finde da andere Positionen in späteren Jahren, also jetzt keine Rookies, sondern Leute, die jetzt kurz vom Ende ihres Rookie-Vertrages stehen und deren Entwicklung, und wenn man den ganz krassen Vergleich zieht, und den können wir jetzt mit dem Super Bowl ziehen, ihr wisst vielleicht, auf wen ich abziele, finde ich da wesentlich erschreckender, wenn ich das sagen soll.
Mhm. Auf wen zielst du ab?
Im Super Bowl haben gespielt, wie heißt der von den Seahawks, der Cornerback, Witherspoon, Booker. Und von
Tariq Woolen und Ike Booker als Nickel.
Und von den Patriots, der mit dem
Osterinsel Gonzales.
Gonzales, beide waren doch im Draft gewesen von ich verlasse wieder unseren Namen, von unserem Cornerback.
21 waren die im Draft.
Von unserem Cornerback, den wir getraftet haben.
Nee, die waren ja vorher. Ja,
waren die vorher. Scheiße, dann werfe ich gerade Sachen durcheinander, weil ging mir nur darum, dass die hätten wir haben können, haben aber nicht gekriegt, wir haben sie für jemand anderen genommen. Ja, sorry, ich mich verlasse gerade Namen. Stellt mich mal noch gerade 2 Minuten zurück.
War Gonzales nicht im Gips-Dingenstraft?
Sei ja, die waren 23, aber ich glaube, Witherspoon war auch einer, der avisiert war, aber die Seahawks sind halt einen Ticken vor uns zum Picken gekommen in dem Draft. Und wenn du siehst, wen die halt haben, und Ike Booker war in den Playoffs sensationell gut, der kann alles spielen. Ist quasi irgendwie so ein Nickel-Linebacker-Hybrid, was der an Pass-Breakups hatte und so weiter. Und Gonzales ist auch einer der Top Man-Coverage-Linebacker, nicht Linebacker, Cornerbacks. Und
wobei ich mich, glaube ich, daran erinnern, dass Gonzales mehr Zone gespielt hat im College und eher so als der Zone Typ gab, weil das war einer von denen, den ich damals in unserer Draft-Analyse so ein bisschen bei uns hatte. Aber, also er kann beides spielen, aber es hieß so, okay, Witherspoon ist der Man-Coverage, der Typ, der ganz schnell ist und an den Leuten dran bleibt und aggressiv ist und der zu den Lions passt. Und Gonzales hieß es so, ja, hat ein sehr gutes Raumgefühl, ist so der Zone-Coverage-Guy. Aber Gonzales ist wirklich ein super guter.
Weil Witherspoon bleibt mir immer die Szene von Monty im Kopf, wo er den halt einfach einmal komplett umrennt, ja, gegen die Seahawks Saison davor und dann da irgendwie einen riesen Run hinlegt. Aber das sind schon gute Leute, das ist überhaupt kein Thema. Ich meine, das ist halt auch die Problematik, oder wenn du jetzt am Ende gesehen hast, der stand in den Championship Games, 4 von den 5 Mannschaften oder die 4 Mannschaften, die drin standen, waren unter den 5 Teams, die einfach am wenigsten verletzte Spieler hatten. Ja. Und man kann kein zweites Roster so haben wie das erste. Da musst du halt Lösungen finden. Und gerade wenn dir halt immer wieder auf einer Positionsgruppe die Leute wegbrechen, dann wird's halt irgendwann dünn und dünner. Und das ist halt die Problematik. Und ja, wir haben natürlich auch jetzt mit Tyreek Williams und gut, davor haben wir Cornerback, aber davor halt auch mit Linebacker sicherlich Positionen gedraftet. Und Campbell ist All-Pro, da muss man nichts zu sagen. Ist ein Top-Mann. Tyreek Williams war sicherlich eher einer Early Second Round als Late First Round. Und er ist sicherlich auch nicht derjenige, der jetzt als derjenige gilt, der halt viel Druck über die Mitte macht, sondern halt auch eher fürs Runplay, Runstopper da ist. Er hatte ein paar schöne Pass-Breakups die Saison über. Aber auch da muss er halt einfach noch lernen. Und ja, Ali McNeil ist sicherlich derjenige, der mehr auch Druck auf den Quarterback ausüben kann. Aber ich glaube halt, das ganze Scheme war auch darauf angelegt, Pocket eng zu machen und Pocket dicht zu machen. Aber halt jetzt nicht unbedingt zum Quarterback zu kommen. Und ob das am Ende des Tages, wenn man viele Teams jetzt sieht, die weit gekommen sind, haben in der Regel zwei gute Edges, die dann halt Druck von außen machen. Und ja, Chap hat sein erstes Jahr gehabt, hat sicherlich viel von dem, was er als Spieler gelernt hat, übernommen, viel von AG übernommen. Aber auch da muss man halt einfach sagen, da muss man mal abwarten, dem muss man mal noch mindestens 1-2 Jahre Zeit geben, um da halt auch sein eigenes System zu finden. Und hinten raus ist er, glaube ich, auch von dieser hohen Prozentzahl an Man-Coverage weggegangen und hat auch mehr Zone gespielt. Und es hat dann hinten raus ja auch wieder ganz gut funktioniert. Mhm. Ich denke, was ich halt auch immer ein bisschen vermisst habe, war so die Anpassung in der Halbzeit, ja, dass einfach ich das Gefühl hatte, die Gegner haben sich an unsere Offense angepasst. Also bestes Beispiel, das Spiel gegen die Rams, wo man ja alle so, oh geil, irgendwie das sind, sieht ja wieder aus wie Football aus dem letzten Jahr. Und in der zweiten Halbzeit ging halt gar nichts mehr und die sind über uns drüber gelaufen und du hast nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwelche Anpassungen gemacht haben, um da die entsprechenden Lücken auszufüllen und denen halt weh zu tun. Mhm. Und ja, man darf auch da wieder nicht vergessen, es sind ja nicht nur zwei Koordinator gegangen. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 8 oder 9 Trainer, die am Ende gegangen sind mit irgendwelchen Assistant-Coaches und Positions-Coaches und so weiter. Also dieser Brain-Drain, wie es so schön heißt, der war natürlich massiv. Und
absolut.
Das merkt man am Ende auch und gab jetzt auch bei Pride of Detroit so eine Übersicht, welches Team der NFC North wen verloren hat und da hat es dieses Jahr andere Teams deutlich härter getroffen als uns.
Ja, das ist wiederum der Vorteil von so einer Saison, dann passiert nicht ganz so viel, wie wenn du erfolgreich bist. Ja. Zweite Mal Grüße an die Bears. Ich glaube, auch dort ist ein bisschen was passiert jetzt und ein bisschen was los. Die haben ja wirklich eine grandiose Saison gespielt. Ich hatte immer gedacht, irgendwann bricht das bei denen mal ein. Hat es nicht. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt da an der Stelle. Jetzt haben wir aber nächstes Jahr Gott sei Dank den einfacheren Schedule, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar dann mit einem Spiel in Deutschland, was wir natürlich sehr, sehr hoffen. Moritz, jetzt so die Frage, für dich, wenn du jetzt dir eine Sache wünschen könntest für die neue Saison, wo du sagst, das würde ich gerne besser machen, das sollten wir besser machen, das wäre der Spieler, der uns aufs nächste Level bringt, einfach mal frei raus, wo würdest du als erstes den Hebel ansetzen?
Dan Campbell darf nie wieder Plays callen. Nie wieder. Nie wieder.
Ah, so schlecht. Also es war vielleicht nie, aber es war besser als Morton, oder nicht?
Würde ich auch so sehen.
Schwierig. Schwierig. Aber mal ein Scherz beiseite. Ich weiß nicht, wie wir mit unseren Picks und unserem Draftkapital irgendwas momentan an Spielern akquirieren sollen, wo man sagen könnte, ja, das ist auf jeden Fall eine Lösung, die uns in irgendeine der durchaus, wenn man sich so einzeln anguckt, umfangreichen Probleme, auf die wir zusteuern, helfen kann. Ne? Max Crosby wird uns halt, keine Ahnung, es hat der Erfindung von gebackenem Brot zu uns rübergeschickt. Ne? Aber ich glaube, wir können ihn weder bezahlen. Wir können ihn weder monetär bezahlen, noch könnten wir ihn mit Picks bezahlen. Und wenn ja, dann würden wir uns den Arsch wundscheuern an Verkauf an Picks. Glaube ich nicht, dass es da hinkommt. Ne? Und selbst dann ist die Frage, was macht unsere D-Line da draus? Weil wenn sowohl ein Aiden wie auch ein Max Crosby aufgrund des Schemes irgendwie 30 Minuten brauchen, um zum Quarterback zu kommen, ja, dann bringt uns das halt nicht. Großen und Ganzen, was wir besser machen müssten, also ich glaube, spielermäßig müssen wir halt einfach gucken, dass, ich bin der Meinung, unsere Draft-Strategie hätte sich letztes Jahr schon ändern müssen, dass ich da was anpassen muss, aber der große Nenner wird der sein, dass wir back to basics, was das Coaching angeht, gehen, dass wir zusehen, dass wir starkes Runplay etablieren, dass wir die Möglichkeiten für Gibbs und Monty generieren und nicht nur Monty ein halbes Spiel lang extrem gut spielen und da vergessen, dass er existiert. Dass unsere Defense basic, starken Basic Football spielt und dann können wir darauf wieder anfangen aufzubauen mit irgendwelchen Spezialsachen, mit irgendwelchen extremen Anpassungen und irgendwelchen extremen Umstellungen. Weil wenn wir den Kern von den ganzen Sachen beherrschen, dann können wir auch anfangen, Zusätze dazu zu nehmen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein fokaler Punkt in der Vorbereitung auf die nächste Saison sein.
Christian, bei dir hast du vielleicht oder sagst du, den Spieler, den will ich sehen, der bringt uns absolut weiter?
Ja, diese Geschichte mit Crosby ist ja jetzt, wie gesagt, so ein bisschen durch die Medien gegeistert, auch irgendwie durch die Super Bowl-Woche und so weiter. Jeff Risten von Detroit Lions Podcast hat da auch einfach mal so die Rechnung aufgemacht, was kostet uns das allein an Draftpicks, an Geld. Du verkaufst halt deine Zukunft, würdest damit verkaufen. Von daher alles illusorisch. Bezüglich Playcalling, ich glaube mit Petzing als OC und Kafka als was auch immer er sein wird, haben wir zwei Leute, die Plays callen können, wenn es bei einem nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Petzing hat gezeigt in Arizona, dass er ein starkes Run-Game aufbauen kann. Sicherlich wird vielleicht personelle Anpassungen hin zu certain Personal gehen, halt mit einem Running Back drei Tight Ends. Dann muss man halt schauen, wen man sich da noch als Tight End ins Boot holt. Ich würde mir halt auf jeden Fall wünschen, dass sie schauen, einen vernünftigen Center. Und auch da Linderbaum wird einfach nicht finanzierbar sein. Das ist einfach so. Und ich gehe mal davon aus, was ja jetzt häufig auch schon bei irgendwelchen ersten Mock-Drafts zu lesen ist, dass wir halt schauen, dass wir irgendeinen Offensive Tackle in der ersten Runde draften, weil niemand weiß, was mit Decker nächste Saison ist, ob er überhaupt noch spielen wird. Ich glaube, der wird sich die Entscheidung, so wie er nach der Saison klang, noch schwerer machen, als es bei Ragnar der Fall war. Aber auch da würde es auf jeden Fall Sinn machen, einen neuen Tackle zu draften, allein schon für die übernächste Saison. Dass du da jemanden in der Hinterhand hast, weil Manu hat sich halt auch nicht so entwickelt wie erhofft. Der kann für mich eher so eine Skip-Rolle übernehmen als Swing-Tackle, den dann halt mal hier und da oder vielleicht als Jumbo-Package 6 einen O-Liner einsetzen kannst. Wie gesagt, ich würde mir einfach eine gute O-Line wünschen. Weil da halt alles am Ende drauf aufbaut, das gute Run-Game, was Moritz gesagt hat, wird damit dann auch kommen und dann wird auch vieles wieder deutlich einfacher und leichter aussehen, als es jetzt die Saison war.
Gut, also genau, Max Crosby, natürlich würde ich das gern sehen. Und dann müsste, glaube ich, auch vom Front Office so ein Umdenken kommen, dass man sagt, weißt du was, wir schießen jetzt unseren Shot. Wir sagen, okay, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir Letzter werden in der Division mit dem Schedule, den wir jetzt haben. Lass eigentlich wie die Packers mit Parsons da was machen. Und wir werden da eine unaufhaltsame D-Line haben und die wird uns auf jeden Fall so weit tragen, ähnlich wie Seattle jetzt die Defense in den in den Super Bowl und das müsste halt Umdenken da sein, was ich nicht glaube, was da ist. Ne?
Das Problem ist auch, dass ein Max Crosby die Probleme, die wesentlich schwerwiegender sind in unserer Defense, die wir noch immer haben, nicht beseitigen wird. Ne? Also ich meine, jeder freut sich über Sex, jeder freut sich über TFLs, aber solange unser Backfield zum einen desaströs ist und zum anderen nicht das liefert, für was sie getraftet worden sind. Ja, was bringt dir, wenn du den Quarterback einen Hit verpasst, wenn du dich trotzdem 30 Yards tief schlägt? Jedes
ja,
Mal.
Wenn du Head Hutchinson und Crosby hättest und bist so schnell beim Quarterback, oder hast so viel Fokus da drauf, das hilft dir deiner Secondary schon mal ungemein. Die Secondary von den Seahawks ist auch im Endeffekt, Glenn kann auch so viel glänzen, weil sie eine unglaublich gute D-Line haben und einfach da durchbrechen ohne Ende. Also von daher hilft das eine ja dem anderen. Aber trotzdem, ich sag mal, da bin ich raus. Linderbaum wäre halt ein absoluter Traum. Das Gute bei Linderbaum ist, du musst nicht Haus und Hof verkaufen. Der wird zwar teuer werden, aber der ist Free Agent. Also wenn der wirklich da weggehen sollte.
Ja, du musst kein Draftkapital.
Du musst kein Draftkapital loswerden. Das macht halt Linderbaum dann im Endeffekt doch schon attraktiv. Ja, der ist 25 und ist ein Top-Center.
Was haben wir jetzt? Wir haben 30 Millionen oder sowas werden wir plus minus frei haben an Capspace.
Ja, du kannst aber.
Du kannst, ja, ich habe ja noch diesen einen Artikel da heute gepostet.
Genau, das hast du
dir
geschickt.
Wo die Lions, was war das, bis zu 60 Millionen
oder so? Nee, bis zu 120 Millionen oder so.
120 sogar, ne, freimachen könnten. Ne? Das ist aber dann quasi dann aber die Zukunft fürs Verkaufen.
Ja, wir stehen trotz alledem halt auch in der NFC North, was Cap-Me angeht, eigentlich noch ganz gut da. Also die Vikings stehen da deutlich schlechter da. Wie die zahlenmäßig da sind. Die Packers haben ihre dieses und nächstjährige First-Round-Picks abgegeben für einen Draft. Und du siehst, ein Spieler verletzt sich schwer und dann ist er halt ein Jahr lang raus. Aber du hast halt richtig viel Kapital für ihn ausgegeben. Also es ist halt immer so mit diese Top-Leute reinholen. Klar, wenn sie top gesund sind und dann werden sie auch Top-Leistung bringen, dann sind sie das auch wert. Aber wir haben halt auch gesehen, dass die letzten Jahre halt die eigenen Spieler deutlich höher angesiedelt und angesehen worden sind von Brad Holmes und Dan Campbell als halt Leute, die von außen kommen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wen sie halt in der Free Agent sie holen, welche Löcher sie da im Endeffekt stopfen und dementsprechend wird dann halt auch der Draft ausfallen.
Ja. Nee, sind wir mal gespannt. Vielleicht, also klar, muss in der Free Agency was machen. Und da macht's für mich dann auch einfach Sinn, dass du das in der O-Line machst bei einem mit jemandem, der so ein bisschen mehr Erfahrung da auf der Stelle hat, damit du nicht wieder das gleiche Experiment eingehst wie dieses Jahr. Die Frage ist natürlich auch, was ist mit Graham Glasgow? Was ist Taylor Decker. So, kann ja sein, dass du die beiden ersetzen musst. Dann stehst du da. Dann wirst du das nicht allein über den Draft können. Dann hast du, dann hast du nur noch Sewell so als gestandene Größe da. Das wird dann in der nächsten Saison meines Erachtens nach wieder nicht funktionieren. Sondern du brauchst da schon eine gewisse Erfahrung. Und wenn es auch nicht ein Linderbaum ist, man muss sich halt da, glaube ich, schon umgucken. Ja, so eine Seidler-Verpflichtung, wie wir es da hatten, hat einfach auch gezeigt, dass sich sowas für eine kurze Zeit auch absolut lohnen kann. Der Mann hat eine super Saison gespielt. Ist meines Erachtens nach in der O-Line essentiell wichtig, dass du da einen Veteranen hast, der, ich gucke auf den Pro-Mans-Shirt, weiß, wo der Frosch die Locken hat, ne?
Ja, definitiv. Also ich sehe es auch so und ich glaube, dass halt die Center-Position einfacher zu bedienen ist als, also einfach auch vom Finanziellen her, als dass du dir einen Left Tackle irgendwo schießt, weil die sind halt noch viel teurer als die Inside O-Liner. Das ist nun mal so und da macht es mehr Sinn, glaube ich, einen Tackle sich im Draft zu holen, den du dann die nächsten 4-5 Jahre hast. Und halt die Center-Position jetzt irgendwie über die Free Agency zu bedienen. Wer da alles auf dem Markt ist, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass spätestens seit das mit Frank Ragnow letztes Jahr klar war, Brad Holmes seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hat und geschaut hat, was ist halt machbar.
Ja. Ja, Moritz, jetzt haben wir schon einiges noch gesagt über diese Saison. Fällt dir noch was ein, was du unbedingt loswerden willst? Vielleicht ein Appell da an die Fans draußen oder noch irgendwas zu dieser Saison, wo du sagst, das liegt dir auch im Herzen. Dann lass es jetzt raus. Wir hören dir zu.
Mhm. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich schon gesagt gehabt. TÜV. Ich bin ganz, du hast mir vorhin schon die Chance gegeben, mir einen Gedanken dazu zu überlegen. Mir fällt nichts Besseres ein, außer das zu sagen, was ich auch ein paar Mal in der Saison erwähnt habe. Es hilft nichts, nach hinten zu gucken. Wir können nur nach vorne gehen und es kann nur mit Attacke, Attacke, Attacke weitergehen. Und ich sehe die Lions in der Fähigkeit, dass wir aus der letzten Saison lernen, dass wir anfangen aufzubauen und dass wir uns dahingehend anpassen und binnen kurzer Zeit nochmal einen Weg finden, in die Top der NFC North zu sein und nochmal in die Playoffs zu kommen und nochmal einen Shot in Richtung SB zu kriegen. Vielleicht doch nicht in 26. Ich fände es cool, wenn es hinhauen würde. Aber wir haben Raum für Angriff und das werden wir auch durchziehen.
Sehr gut, sehr gut. Christian, du vielleicht noch? Das ist die letzte Chance, sonst machen wir einen Deckel auf die letzte Saison und die nächsten Folgen sprechen wir nur noch über die Zukunft.
Ja, ich denke, man also schon mal so ein bisschen vorausblicken. Wir hatten jetzt mal eine Saison, wo es einfach auch mal einen Schritt zurückging. Und es wird sicherlich interessant und spannend zu sein, zu sehen, wie halt auch jetzt Dan Campbell und vor allen Dingen auch Brad Holmes so ein bisschen mit dieser Regression umgehen. Und auf der anderen Seite fände ich es halt auch immer mal ganz nett, wenn man den Leuten, also jetzt mal Morten vielleicht nicht, aber auch was jetzt in nächster Zeit kommt, halt einfach mal ein bisschen mehr Zeit gibt. Es ist ein schnelllebiges Geschäft. Auch man sieht es ja bei den ganzen jungen Quarterbacks und so weiter auch hier und da und das muss sofort performt werden, alles top passen. Manchmal dauert es aber vielleicht auch einfach ein Jahr oder zwei länger, wie Moritz eben auch gesagt hat, vielleicht nicht 26, aber dann 27. Ich meine, wir sind jetzt die letzten Jahre verwöhnt gewesen. Wir hoffen, dass auch diese Sahnejahre wieder kommen. Vielleicht auch noch mit der Kirsche obendrauf. Aber ich glaube, zur letzten Saison ist soweit auch alles gesagt. Und deshalb, wie Moritz sagte, den Blick vorausrichten auf die Free Agency, auf den Draft und dann auch in ferner Zukunft auf die neue Saison.
Ja, gut. Dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, diese Folge. Ihr da draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ihr noch was habt oder lasst uns doch einfach mal wissen, was war so euer Feedback zur Saison? Wo glaubt ihr, müssen die Hebel unbedingt angesetzt werden oder wer hat euch eventuell absolut positiv überrascht? Schreibt uns gerne, wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten freuen wir uns einfach auf die neue Saison. Ich bedanke mich bei euch. Gehabt euch wohl und go Lions! Ja.